Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
Wenn man in den Krieg zieht, dann musst du bereit sein zu töten. Und zu hassen. Früher habe ich gehasst. Ich war ein Wagner-Söldner.
Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer. Ich bin Journalist und Kriegsreporter. Und immer, wenn ich in der Ukraine bin, frage ich mich, was denken wohl die russischen Soldaten, die auf der anderen Seite stehen, während ich bei den ukrainischen Truppen bin? Warum kämpfen sie hier überhaupt und was motiviert sie dazu? Überläufer sind immer wieder ein Thema. Vor kurzem wurde der russische Pilot Maxim Kuzminov, der in die Ukraine übergelaufen war, in Spanien getötet mit einem Schuss in einem Parkhaus. Beobachter gehen davon aus, dass es der russische Geheimdienst war, aus Rache. Ich habe heute den Produzenten und Autor Johannes Müller zu Gast, der zusammen mit Florian Huber eine Dokumentation über russische Überläufer gemacht hat. Mehr als ein Jahr hat ein Team daran gearbeitet, sich Zugang zu russischen Offizieren zu verschaffen. Hallo Johannes.
Hallo Paul.
Johannes, dieser Fall Maxim Kuzminov, vielleicht muss man noch ein bisschen näher erklären. Er ist damals mit einem Hubschrauber aus Russland in die Ukraine geflogen. Es war eine Geheimdienstoperation der Ukrainer, die ihn offenbar mehrere Monate vorher angeworben hatten. Dann wurde Maxim vorgestellt auf einer Pressekonferenz und dann ist er offenbar nach Spanien gegangen. War das leichtsinnig von ihm?
Meiner Meinung nach kann ich das nicht nachvollziehen, wieso er das gemacht hat. Wir haben damals versucht, mit ihm in Kontakt zu treten, als wir auf der Suche waren nach Überläufern und haben das versucht über die ukrainische Armee, den ukrainischen Geheimdienst, haben dort angefragt, ob man an ihn rankommt. Und damals war er komplett geschützt und abgeschirmt und man ist nicht an ihn rangekommen. Und das hätte ich ihm auch geraten, in diesem Schutz zu bleiben.
Der Schutz ist im Zweifel in der Ukraine höher als in einem europäischen Staat, wo russische Geheimdienstler einfacher Zugriff möglicherweise auf ihn haben.
Ich meine, was er gemacht hat, ist natürlich total ein neues Level an das ist ja eigentlich eine Sabotagetätigkeit, was er gemacht hat. Er hat einen Helikopter entführt, ist damit in die Ukraine, also auf die Seite der Ukrainer geflogen, sodass sie den Helikopter übernehmen konnten, hat, so behaupten es die Russen, auch seine zwei Kollegen erschossen. Und natürlich ist das gegenüber dem Regime Putin ein unglaubliches Symbol des Verrats, das musste natürlich bestraft werden, ja.
Also um allen zu zeigen, wer überläuft, wer das macht, was Maxim gemacht hat, der muss die Rache des russischen Geheimdienstes fürchten. Für die Ukraine natürlich eine schlechte Nachricht oder eine dramatische Nachricht, denn sie haben ihn ja noch auf einer Pressekonferenz damals eben präsentiert. Ich kann mich an diese Pressekonferenz erinnern, wo man diesen vermeintlichen Geheimdienst-Scoop dort präsentiert hat.
Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass es wichtig ist, diese Überläufer zu haben, dass diese Überläufer da sind und man muss sie entsprechend auch schützen. Und ich meine, der ukrainische Geheimdienst hat lange daran gearbeitet, dass dieser Scoop damals passiert ist. Mir erschließt es sich nicht, wie das passieren konnte, dass sie ihn nicht weiter geschützt haben. Vielleicht war es seine eigene Wahl, nach Spanien zu gehen und aus dem Schutz der Ukraine, des ukrainischen Geheimdienstes rauszukommen.
Ist ja ein bisschen wie in so einem schlechten Agentenkrimi, dass er dann da im Parkhaus erschossen wird. Und jetzt äußert sich Russland, angeblich wisse man gar nichts dazu, aber wiederum sagt der Geheimdienst, natürlich war er unser Feind. Zugeben wird man es natürlich öffentlich nie, dennoch, dass das in einem europäischen Staat möglich ist. Wir erinnern uns ja auch daran, dass hier in Berlin, wo wir gerade sitzen, im Tiergarten, auch von einem russischen Geheimdienstler ein Georgier erschossen wurde, der sogenannte Tiergartenmord. Aber lass uns zu eurem Film kommen, eurer Doku-Reihe, die im ZDF gezeigt wird, beziehungsweise in der Mediathek. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Überläufer zu kontaktieren und wie macht man das überhaupt?
Also unser ursprünglicher Ansatz war eigentlich der, eine Doku über die russische Armee zu machen, weil wir alle verblüfft waren, dass die russische Armee, obwohl sie als eine der hochgerüstetsten auf der Welt gilt und Putin mit seinen Propagandavideos nach außen hin zeigt, wie stark sie denn sein soll, ich weiß nicht, Truppenaufmärsche in Sibirien mit hunderttausenden Soldaten. Und gleichzeitig hat man 2022 bei der Full-Scale Invasion gesehen, dass sie überhaupt nicht in der Lage ist, so einen Blitzkrieg, wie sie sich das vorgestellt haben, durchzuführen.
Also in 3 Tagen Kiew zu erobern, den Befehl, den Putin gegeben hat, was dann kolossal schief ging Anfang 2022.
Und wir wollten einen Einblick geben in diese Blackbox. Und das geht natürlich am besten, wenn man Leute aus dieser Blackbox findet. Und deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht. Das war unsere Ausgangssituation.
Wie fängt man dann an? Wir wissen, dass manche dieser Soldaten in sozialen Netzwerken aktiv sind, bei Telegram, bei früher V-Kontakte, also dem russischen Facebook. Wie fängt man an, solche Offiziere zu kontaktieren, weil man ja auch immer davon ausgehen muss, dass irgendwie der russische Geheimdienst mitliest, oder?
Wir sind auf jeden Fall so herangegangen, dass wir erstmal da den Spuren nachgegangen sind, wie sind Leute rausgekommen, die schon an die Öffentlichkeit gegangen sind, wie Gabi Dulin, der Wagner-Kämpfer, oder auch Medvedev, der andere Wagner-Kämpfer, wie haben es die geschafft damals?
Offiziere oder Soldaten, die bereits in der Öffentlichkeit darüber gesprochen haben, habt ihr kontaktiert?
Wir haben erstmal geguckt, wie sind die denn rausgekommen. Es gibt Organisationen, mit denen die rauskommen können, haben mit diesen Leuten, mit diesen Organisationen gesprochen, haben geschaut, kennt ihr Leute, gibt's welche, die bereit wären zu sprechen. Wir haben tatsächlich aber auch andere Ideen gehabt, haben versucht, wollten mit russischen Soldaten in der Ukraine sprechen, die praktisch in Kriegsgefangenschaft sind, dort im Gefängnis, sind da auch eigentlich sehr weit gekommen, waren auch schon kurz davor, dort zu drehen. Und wir haben auch mit Leuten gesprochen aus der Legion of Freedom und dem Russian Volunteer Corps. Das heißt eigentlich rechtsnationalistische russische Kämpfer, die jetzt für die Ukraine kämpfen, haben auch mit denen gesprochen. Uns ging es erstmal darum zu sondieren, wer kann was erzählen überhaupt? Wie können wir Protagonisten finden, die von sich aus so eine Ambivalenz darstellen und so viel Einblick geben können, dass es jetzt nicht nur ein reiner Erfahrungsbericht ist, sondern dass man darauf eine Analyse basieren kann.
Jetzt gibt es ein paar Prominentere, die geflohen sind. Ich glaube, einer war dann in Finnland bzw. Norwegen, der dort über die Grenze ist, der sehr medial präsent war. Aber aus eurer Erfahrung oder dem, was ihr recherchiert habt, wie sind die meisten Soldaten, die zum Beispiel am Anfang bei der russischen Invasion in Kiew waren, wie sind die aus der Ukraine wieder rausgekommen, beziehungsweise viele haben ja auch nicht überlebt? Und wie sind sie dann aus Russland rausgekommen? Gab es da einen Weg in den letzten 2 Jahren, der besonders häufig genommen wurde?
Es gab einige Wege, die immer mehr jetzt auch zugemacht wurden. Es gibt den Weg über Kasachstan, es gibt den Weg über Armenien.
Zugemacht meinst du, dass die Grenze geschlossen wurde?
Die wurden zugemacht in dem Sinn, dass, man muss das wissen, russische Soldaten haben keinen Auslandsreisepass. Der wird, bevor sie praktisch in die Armee eintreten, weggesperrt. Oder sie können gar keinen beantragen, falls sie zuvor keinen hatten. Und ohne diesen Auslandsreisepass kommen die natürlich auch nicht aus dem Land. Es gab aber Abkommen zum Beispiel mit Kasachstan, wo man hinreisen konnte ohne diesen Auslandsreisepass. Dieses Abkommen wurde aber aufgekündigt, beziehungsweise das ist nicht mehr möglich.
In welchem Monat und an welchem Jahr sind die meisten russischen Soldaten geflohen? Es war sicherlich dann nach dem Scheitern der Offensive in Kiew und dann noch einmal im Herbst, als die Ukraine einige Gebiete Herbst 22 zurückerobert hat, nehme ich an.
Es gibt keine offiziellen Zahlen, die sagen, wie viele russische Soldaten desertiert sind. Es gibt Zahlen von etwa 3.500 Asylgesuchen in Deutschland von russischen Männern, wobei man auch nicht weiß, wie viele in wehrfähigen Alter sind. Man weiß nicht, wer davon desertiert ist. Also offizielle Zahlen kenne ich nicht.
Bei den Leuten, die ihr dann kontaktiert habt über verschiedene Möglichkeiten, wie viele waren sofort bereit zu sprechen? Denn wir haben am Anfang über Maxim Kuzminow gesprochen, den Piloten, der jetzt getötet wurde. Das heißt, russische Soldaten, die ins Ausland gehen, dann mit der Presse sprechen, sind besonders gefährdet, dass der russische Geheimdienst die suchen könnte.
Man muss dazu wissen, dass natürlich jeder russische, ich nenne es mal Überläufer, eine Agenda hat. Und diese Agenda muss man erstmal für sich verstehen. Was wollen die eigentlich? Warum sprechen sie mit einem? Was kann man ihnen denn anbieten? Und da ist es natürlich so, dass die ein Interesse haben, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie sich davon Schutz versprechen.
Also sie haben Interesse, dann besonders mit deutschen Medien zu sprechen, weil sie vielleicht hier denken, sie bekommen Asyl?
Das spielt auf jeden Fall eine Rolle, ja, weil dadurch, dass man fast schon einen Status als Aktivist haben muss, um als politisch Verfolgter gelten zu können, erhoffen sie sich davon was, dass sie hier aufstehen, dass sie sagen, okay, wir zeigen Kriegsverbrechen an, wir fordern andere russische Soldaten auf, überzulaufen. Wir sind praktisch aktivistisch unterwegs.
Wie glaubwürdig hast du dann das wahrgenommen, was sie gesagt haben? Also wie gefährdet ist das immer, dass es dann in diese aktivistische Rolle geht, weil sie Asyl oder anderes wollen, ohne dass sie das tatsächlich vertreten?
Das ist auf jeden Fall glaubwürdig, weil das ist ja nicht nur, also wir haben einen interviewt in Kasachstan, der hat auch Videos online gestellt, der ist aktiv in einer Organisation, die russische Soldaten berät, wie sie fliehen können, die Background-Checks oft mit diesen russischen Soldaten machen und insofern wirklich aktiv hier involviert ist. Und die anderen sind im Kontakt mit der ukrainischen Staatsanwaltschaft, mit dem Internationalen Strafgerichtshof, die ja auch ihre Background-Checks machen und die hier Aussagen über Kriegsverbrechen machen.
Unter welchen Bedingungen konntet ihr diese Soldaten treffen? Also wir müssen uns so vorstellen, ihr habt dann verschiedene kontaktiert. Wie habt ihr sie getroffen? Wie lange hat das gedauert? Wie war das?
Wir haben sozusagen über Vertrauensmänner deren Kontakte bekommen, waren dann direkt mit ihnen in Kontakt und hatten natürlich auch so unsere Sicherheitsbedenken, weil diese Leute haben wir an geheimen Orten getroffen, außerhalb der Europäischen Union.
Kannst du sagen, wo? Also Kasachstan nehme ich an.
Nordzypern. Ja. Eine Person haben wir in Nordzypern getroffen und eine andere in der Türkei, in Kasachstan. Und das sind jetzt auch alles Orte, wo man sich nicht sicher sein kann, wenn man jetzt von der Polizei angehalten wird, inwiefern die einen durchleuchten. Und gleichzeitig mussten wir irgendwie gucken, dass diese Leute auch in Sicherheit sind, dass wir jetzt nicht jemand sich uns an die Fersen hängt und uns folgt zu diesen Leuten. Und
ist das passiert?
Das ist nicht passiert, Gott sei Dank. Ja.
Johannes, lass uns einmal reinhören, was einige von diesen Offizieren, die ihr getroffen haben, euch erzählt haben. Beginnen wir mit Nikolai, einem ehemaligen russischen Luftwaffenoffizier. Und er spricht über den Vorwand zum Ukraine-Krieg.
Ich habe jede Menge Freunde und Bekannte in der Ukraine. Die haben nie über Nazis geredet. Keiner hat da irgendwelche Nazis gesehen.
Wie wirkte Nikolai auf dich?
Nikolai ist jemand, den das Ganze unglaublich emotional mitgenommen hat, was eher selten ist für Militärs. Jemand, der wirklich emotional aus sich rausgegangen ist und aus dieser Betroffenheit des Krieges tatsächlich dann auch gehandelt hat. Was er gemacht hat, ist ja tatsächlich, ich würde es fast schon heldenhaft nennen, ja, also dass er gesagt hat, okay, ich nutze meine Kontakte, um den Ukrainern aktiv dabei zu helfen, Raketen abzufangen.
Wie hat er das gemacht?
Er hat seine alten Kontakte in den Luftwaffenbasen kontaktiert und hat versucht herauszufinden, wann welche Bomber starten und welche Bomber mit Wahrscheinlichkeit Kinschall-Überschallraketen transportieren.
Und von welchem Standort hat er das gemacht und wie kann man dann Kontakt aufnehmen zu den Ukrainern, ohne dass das eigene Militär erfährt?
Er hat den Kontakt über Wladimir Ossetschkin gesucht, den Gründer von Gulagunet, ursprünglich einer Aktivistenplattform, die über Folter in russischen Gefängnissen aufklärt, der es sich aber zum Ziel gesetzt hat, als dann der Krieg losging, hier auch aktiv zu unterstützen, um den Ukrainern Informationen zukommen zu lassen aus dem Innern der russischen Armee.
Und wo war der Nikolai zu dem Zeitpunkt?
Noch in Russland.
Und hat dann, als der Krieg losging, aus welchen Gründen das getan? Also diesen aus russischer Sicht Geheimnisverrat?
Na, er hat in Syrien damals gedient und hat in Syrien gesehen, mit welcher unglaublichen Rücksichtslosigkeit die Städte dort bombardiert wurden und danach wirklich an die Öffentlichkeit Lügen verbreitet wurden, von wegen, wir haben nur militärische Ziele bombardiert, keine Zivilisten, wie hier einfach absichtlich die Wahrheit verdreht wurde und ganze Städte dem Erdboden gleich gemacht wurden.
Und dann war für ihn sofort klar, als der Krieg in der Ukraine begann, dass das genauso sein würde. Und er, als jemand, der Freunde und Bekannte hat, sich eben mit diesem Land verbunden fühlte. Wie schwierig war es für ihn, diese Geheimnisse der Ziele dann weiterzugeben? Das muss ja sehr kompliziert gewesen sein.
Ich weiß nicht, ob man das als kompliziert nennen kann. Es gab ja eine direkte Verbindung zu Osetschkin, der wiederum eine direkte Verbindung zu den Ukrainern gehabt hat. Und es ging hier hauptsächlich auch darum, sagen zu können, an welchem Tag sind welche Waffengattungen, welche Flugzeuge in Bereitschaft. Und das konnte er natürlich weitergeben. Was er nicht weitergeben konnte, ist, wo genau die hinfliegen, weil er selber nicht mehr im aktiven Dienst gewesen ist. Deswegen ging es hier wirklich nur darum, eine Bereitschaft in der Ukraine zu sensibilisieren. Heute gibt es die und die Angriffe und das hat tatsächlich ja auch geholfen.
Wie sehr hat das geholfen? Also wie muss man sich das vorstellen?
Wir haben im Mai 2023 eine Kinschall, die erste, die abgefangen wurde und in der Nacht, wo das passiert ist, haben wir die aktiven Chatprotokolle und Telefonate zwischen Osetschkin und Nikolai, wo dokumentiert ist, dass sie eben diese Informationen austauschen und in derselben Nacht ist die Kinschall abgeschossen worden. Und die Ukrainer haben sich auch bei Osetschkin bedankt, bei der Unterstützung. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr nah, sehr, sehr naheliegend, dass es hier einen Zusammenhang gibt.
Ich war damals in Kiew, habe die Kinschall gesehen auch dort. Gibt es so eine Art Raketenfriedhof, kann man es vielleicht nennen. Ich war damals mit Vitali Klitschko dort, der mir diese Einzelteile der Rakete gezeigt hat. Das galt fast so ein bisschen wie ein Wunder, dass man eine Kinschall abschießen konnte, weil es immer vorher hieß, das wäre gar nicht möglich. Es ist dann mit Patriot-Abwehrraketen geglückt, offenbar. Der Nikolai, als der dann diese, ich nenne es jetzt mal Geheimnisse, weitergegeben hat, wie ist er dann aus dem Land gekommen? Konnte er fliehen? Ist er an einem sicheren Ort momentan?
Er ist inzwischen an einem sicheren Ort, Gott sei Dank. Also so, dass er tatsächlich danach erstmal vom FSB aufgehalten wurde, verprügelt wurde und verhört wurde. Und er konnte den FSB überzeugen, dass er nur zufällig in dieser Stadt war, um dort einen Job zu suchen. Und sie haben ihn wieder laufen lassen tatsächlich. Und er ist dann sofort geflohen.
Das heißt, das FSB hatte keine Ahnung davon, dass er damit involviert war. Passiert ja eher selten, dass die Russen dann jemanden wieder laufen lassen, den sie irgendwie verdächtigen, oder?
Na, sie hatten schon ihren Verdacht natürlich, wer das sein könnte. Es gibt ja jetzt nicht unglaublich viele ehemalige Angestellte der Luftwaffe. Das heißt, nachdem die Kinschall abgeschossen wurde, haben die intensiv danach gesucht, wo ist das Leck? Und er war auf einer dieser Listen und deswegen haben sie ihn auch gefragt, beziehungsweise brutal verhört.
Lass uns über Andrei sprechen. Das ist ein ehemaliger russischer Frontoffizier. Und er hat über seine Angst vor der Rache seiner Heimat bei euch gesprochen.
In den ersten Wochen bin ich immer zitternd aufgewacht. Mit dem einen Gedanken, sie werden mich finden. Sie werden mich finden, zurückbringen, wegsperren. Für lange Zeit.
Andrei ist also seine Flucht geglückt. Was hat ihn bewogen, Russland zu verlassen?
Andrei ist eine sehr tragische Geschichte eigentlich, weil er sein ganzes Erwachsenenleben lang versucht hat, aus der Armee rauszukommen. Er hat immer wieder gekündigt, er hat den Dienst praktisch schon verweigert, schon in der Militärakademie. Und sie haben ihn einfach nicht rausgelassen, was auch damit zu tun hat, dass Russland langfristig daran gearbeitet hat, sein Militärpersonal wieder aufzubauen, aufzustocken. Und das hat so weit geführt, dass er mit Anwälten versucht hat, rauszukommen. Dann wurde er auf die Krim versetzt und die Anwälte haben gesagt, geh da nicht hin, du brauchst das nicht mehr, du hast doch schon gekündigt, warte doch drauf, dass sie dich jetzt endlich entlassen. Dann war er auf der Krim und dann gab es den Einmarschbefehl in die Ukraine und dann war er an der Front und hat wirklich an der Südfront hier schlimmste Sachen mitgekriegt.
Das ist die Region Saporischschja?
Die Region Saporischschja.
In welchem Jahr war das? Direkt am Anfang des Krieges?
Direkt am Anfang des Krieges. Er war mit in den ersten Kolonnen dabei, die über die Grenze gefahren sind. Und als er dann gesehen hat, dass die große Mobilisierungswelle losgeht und er es geschafft hat, dass er vielen aus seinem Team, aus seiner Rotte sozusagen, den Fronturlaub ermöglicht hat und gesagt hat, wenn ihr es schafft, kommt nicht wieder. Und er es dann endlich geschafft hat, selber Urlaub zu kriegen, hat er sich gesagt, ich komme einfach nicht wieder.
Was hat er euch von den Gräueltaten berichtet, die die russische Armee dort begangen hat?
Wenn man vielleicht klein anfängt, hat er uns schon erzählt, wie systematisch dort geraubt wurde, wie wirklich irgendwie 10 LKWs vollgemacht wurden mit Raubgütern von ukrainischen Privathäusern und dann nach Russland verfrachtet wurden. Und dann geht es natürlich weiter bis hin, dass er mitgekriegt hat, wie sein Vorgesetzter befohlen hat, dass einfach 2 Zivilisten erschossen wurden, die man untersucht hat, ob sie jetzt irgendwelche Nazi-Tattoos haben, die man auf einer Landstraße angehalten hat. Und einfach, weil die Russen nicht wussten, was sie jetzt mit denen machen sollen, haben sie erschossen. Oder dass dann Zivilisten in einem Dorf gefoltert wurden, weil man dachte, dass sie Koordinaten weitergeben. Solche Sachen hat er live miterlebt.
Dann habt ihr Igor getroffen, einen ehemaligen Wagner-Söldner. Und wir hören uns einmal an, was er über diese moralischen oder diese generellen Grenzüberschreitungen in der Armee gesagt hat. Ich wurde so erzogen, dass man auch den erbitterten Feind korrekt behandeln muss. Damit haben Wagner und Prigozhin gebrochen, als sie anfingen, aus Spaß einfach Köpfe abzuschneiden. Viele erinnern sich an Prigozhin, der dann bei einem Flugzeugabsturz oder einer Explosion in diesem Flugzeug gestorben ist. Sehr wahrscheinlich bzw. bewiesen durch den russischen Geheimdienst, weil er als Konkurrent zu Putin empfunden wurde oder Putin ihn so empfunden hat. Aber vorher hat er in allen Kontinenten fast gekämpft. Wir erinnern uns an Syrien, an Afrika, aber eben auch die Ukraine und Bachmut. Wie hat Igor euch das Kämpfen als Soldat in der Wagner-Armee beschrieben?
Igor war ja das erste Mal 2014 bei Wagner, als noch gar nicht wirklich offiziell bekannt war, was das für eine Gruppe ist. Er hat schon zuvor auch Dmitri Utkin gekannt, mit dem er zusammen in dem slawischen Korps gekämpft hat. Und insofern hat seine Verbindung ist eigentlich eine ältere, als Wagner überhaupt existiert, zu diesen Leuten. Und er hat uns auf jeden Fall viel erzählt von Dmitri Utkin, der ja auch bekannt ist auch in Deutschland als jemand mit SS-Tattoos. Und
müssen wir kurz erklären, wer Dmitri Utkin ist?
Ja, Dmitri Utkin ist ein ehemaliger GRU-Offizier, also der russischen Militärpolizei, der Wagner als Struktur aufgebaut hat und Prigozhin als Geldgeber dazugeholt hat.
Wie war es dann für Igor, der eben seit 2014, wie du es beschreibst, für Wagner gekämpft hat, in der Ukraine zu sein?
Igor wollte eigentlich gar nicht wieder zurück in die Ukraine, nachdem er 2015 dort weg ist und er gemerkt hat, dass dort eigentlich nicht so ist, wie es schien, wie er selber gesagt hat, und man hier tatsächlich einen Konflikt gestartet hat von russischer Seite aus, um die Ukraine in einem Konflikt gefesselt zu halten oder um sie dann später eben auch besetzen zu können. Und insofern wollte er nicht in die Ukraine und dachte, er würde irgendwie nach Usbekistan oder so geschickt werden, als er diesen Vertrag mit einer anderen Söldnereinheit, einer sogenannten Einheit Redut, unterschrieben hat. Und als er dann in die Ukraine einmarschiert ist mit seiner Truppe,
Wann wusste er, dass er in die Ukraine einmarschieren würde?
Ich glaube, das war um den 22. Februar, also so 2 Tage vorher oder vielleicht war es auch nur ein Tag vorher. Also er beschreibt das auch sehr bildlich, wie sie dort im Wald kurz vor der ukrainischen Grenze im Regen gestanden sind, unter irgendwelchen Regenponchos mit Stirnlampe und sie die Karte vor ihnen ausgebreitet haben, irgendwelche alten Landkarten. Da hieß es so, morgen geht's in die Ukraine. Euer Ziel ist direkt Richtung Präsidentenpalast Zelenskis zu fahren und hier die Regierung Zelenskis auszuschalten.
Den Wald muss man sich vorstellen, das war dann Belarus, von wo er rüber ist, Richtung Kiew, nehme ich an.
Genau, er war in Mosir, also einem Wald.
Was ja nur wenige, ungefähr ja, 100, 150 ja. Kilometer sind. Und von dort sollten sie marschieren in Richtung Präsidentenpalast und Selenskyj ausschalten.
Und sie waren natürlich null vorbereitet darauf. Also so ein Einsatz muss natürlich trainiert werden. Das heißt, die Russen haben wirklich gedacht, hier würde es keinen Widerstand geben, beziehungsweise die Ukrainer würden sich freuen, dass sie kommen.
Dachte Igor das auch, dass es keinen Widerstand geben würde?
Igor dachte das überhaupt nicht, weil Igor ja gesehen hat, was in der Ukraine passiert. Und er wusste, dass die Ukrainer natürlich sich seit 2014 vorbereitet haben.
Beziehungsweise verteidigt haben im Osten. Ja. Und den weiteren Vorstoß. Und dann ist er trotzdem mitmarschiert oder dachte er daran, er sollte besser umkehren?
Ich habe ihn das auch gefragt, weil ich wusste ja, dass er eigentlich auf verlorenen Posten war. Oder er wusste, dass er auf verlorenen Posten war. Und er hat gesagt, natürlich gibt es kein Zurückgehen. Du bist in der militärischen Struktur und dann marschierst du voran. Du hast keine Wahl.
Wir haben ganz am Anfang diese Panzerkolonnen gesehen. Ich erinnere mich, als ich in Kiew war, die in Richtung Kiew zurollen, aber dann eben auch relativ schnell große Teile dieser Panzerkolonnen, die abgeschossen wurden von der ukrainischen Armee mit Panzerabwehrwaffen, mit dem, was sie zu dem Zeitpunkt hatten. Wie hat Igor das erlebt?
Igor hat erlebt, dass diese gesamten Panzerkolonnen ohne Deckung gefahren sind, dass sie teilweise Maschinen, Panzerfahrzeuge dabei hatten, die eigentlich überhaupt nicht funktionsfähig waren. Und er hat auch gesagt, dadurch, dass da so viel Korruption ist in dem russischen Militär, haben die russischen Militärs wiederum gedacht, ja super, wir nutzen jetzt diese Aktion einfach, um diese Panzerfahrzeuge, die gar nicht funktionieren, abzuschreiben sozusagen. Wir schicken die einfach in die Ukraine und dann, wenn die dort auf dem Weg kaputt gehen, dann kann keiner mehr sagen, ja ihr seid da schuld, dass die nicht mehr funktionieren. Mit so einer Kolonne sind die Richtung Kiew gefahren.
Wie hat er das überlebt und wie ist er dann aus der Ukraine rausgekommen, beziehungsweise aus Russland? Wie hat er dann fliehen können?
Er ist bis nach Sinjaki, kurz vor Hostomel gekommen.
Das ist der Flugplatz, der teilweise eingenommen wurde von russischen Soldaten am Anfang des Krieges und dann zurückerobert wurde von der Ukraine, beziehungsweise kaputtgeschossen wurde.
Genau, er hat erlebt, er war nicht selber an dem Flughafen von Hostomel, aber er war kurz danach und er hat erlebt, wie dort die Russen einfach klaglos gescheitert sind, sang- und klanglos gescheitert sind und vertrieben wurden wieder nach dem Flughafen, nachdem sie ihn kurz mal eingenommen hatten. Und er hat viele Leute von sich selbst verloren und ist dann im April wieder abgezogen worden.
Und ist dann direkt geflüchtet? Wohin?
Ist dann nicht geflüchtet, ist dann noch in Russland, war dann noch in Russland für fast ein Jahr und hat dort teilweise ausgebildet. Und immer aber auch seinen Leuten gesagt, so geht da nicht hin, das bringt überhaupt nichts. Und als sie ihn dann wieder einziehen wollten für eine Kampfeinheit in der Ukraine, hat er gesagt, er muss da raus.
Wohin ist er?
Er ist in die Türkei und ist dann weiter nach Nordzypern, wo wir ihn getroffen haben. Hat dann angefangen mit den Staatsanwälten der Ukraine auch zu kooperieren und hier seine Aussage vor dem Internationalen Strafgerichtshof vorzubereiten.
Der Internationale Strafgerichtshof ist auch ein Thema für Vitali, auch ein ehemaliger russischer Elitekämpfer. Und er hat über diese Verfolgung von Kriegsverbrechen gesagt, der Internationale Gerichtshof in Den Haag muss wissen, wie Russland sein Gefängnissystem dazu einsetzt, um ukrainische Zivilisten zu foltern. Wie kann Vitali dabei helfen?
Man muss wissen, dass das russische Gefängnissystem bis heute über schätzungsweise 10.000 ukrainische Zivilisten, Zivilistinnen und Kriegsgefangene, also Soldaten, gefangen hält innerhalb Russlands, wobei man bis heute auch eine große Dunkelziffer hat, wo man nicht weiß, wo die sind, in welchen Gefängnissen. Und diese Gefängnisse sind wirklich die Hölle auf Erden. Also die, wo zurückkommen, die berichten von unglaublich schlimmen Zuständen, also täglich 10 Stunden in Stehhaltung, in unbequemer Stehhaltung stehen, geschlagen werden, schlechte Ernährung, keine medizinische Versorgung und gleichzeitig, und da hilft uns eben Vitali, haben wir hier einen, der seit über 15 Jahren in diesem Gefängnissystem gearbeitet hat, der erzählt, wie das systematisch vorbereitet wurde, dieses System, und wie dieses System nun eingesetzt wird gegen Ukrainer.
Wenn man jetzt diese Geschichten der russischen Soldaten hört, sieht bei euch, wie viele von den Soldaten, die im Einsatz sind, glaubst du, sind so reflektiert, dass sie sehen, was dort passiert? Sind diejenigen, die ihr da getroffen habt, die Ausnahme? Oder glaubst du, dass das, was sie euch dort erzählt haben, weiter verbreitet ist in der russischen Armee, als wir vielleicht denken?
Wir haben uns mit einem unterhalten in der Ukraine, einem gewissen Herrn Solkin, der mit über 300 russischen Kriegsgefangenen Interviews gemacht hat, der uns auch sehr viel darüber gesagt hat, was ist der typische russische Soldat? Und da ergibt sich daraus, dass das eigentlich Leute sind, die meistens einfach Geld verdienen müssen, weil sie aus armen Regionen kommen, die relativ ungebildet sind, die relativ unreflektiert sind, die nicht wissen, was sie in der Ukraine da tun und eigentlich einfach wieder nach Hause wollen. Gleichzeitig hat man schon gesehen, auch mit unseren Protagonisten so reflektierte, höherrangige Soldaten zu finden, ist tatsächlich sehr schwierig. Und gleichzeitig ist es aber auch unglaublich wichtig, dass diese Soldaten eine Stimme bekommen, dass man dass man sie schützt, weil man sie wirklich braucht, um diesen Einblick nach Russland in die russische Armee, in die russische Gesellschaft zu bekommen.
Jetzt hat sich dieser Krieg ja weiterentwickelt. Und wenn wir einerseits diese Schwäche der russischen Armee sehen, gerade zu Beginn des Krieges und dann auch im Laufe von 2022, hat Russland umgestellt auf Kriegswirtschaft, hat massiv ausgebaut und hat es jetzt aktuell gerade wieder geschafft, einen Ort wie Avdiivka einzunehmen, weil den Ukrainern eben Munition fehlt. Ist das, was wir jetzt erleben, eine sehr andere russische Armee als die, die eure Protagonisten am Anfang des Krieges erlebt haben, also als es gegen Kiew ging und völlig ungeplant lief? Mittlerweile ist es ja so, dass die Russen eben viele Drohnen einsetzen, dass sie in Kombination vorangehen, dass sie nicht mehr in Kolonnen in Richtung einfach einer Stadt fahren und diese Fehler eben nicht mehr machen.
Ich glaube nicht, dass sich die russische Armee geändert hat seitdem. Ich glaube nur, dass die russische Armee am Anfang einer kompletten Illusion oder vor allen Dingen Putin selbst der Illusion seiner Armee erlegen ist. Und jetzt wird ihm nachgebessert, jetzt wird einfach unglaublich viel reingebuttert, damit hier Munition fabriziert wird, Panzer fabriziert werden, es wird mobilisiert en masse. Das hat sich geändert, dass hier einfach eine unglaubliche Masse an die Front geschickt wird. Ich glaube nicht, dass sich die Kommandostrukturen der russischen Armee wesentlich verbessern. Das System der russischen Armee, diese doch sehr abgehobene Kommandostruktur, die mit den gemeinen Soldaten an der Front relativ wenig kommuniziert, schlecht kommuniziert, abgehoben ist, das steckt in diesem System drin. Ich glaube, das wird sich nicht geändert haben.
Aber noch einmal, sie haben jetzt wieder kleine Erfolge. Sie machen Meter um Meter an der Front. Ich war gerade dort und die Ukrainer sagen eben, dass sie das einerseits mit ganz vielen Soldaten schaffen. Also auch in Avdiivka sind wahrscheinlich Zehntausende Soldaten gestorben und eben, also russische Soldaten gestorben und eben mit sehr viel Waffen. Das heißt, sie sind ja erfolgreicher momentan als zu Beginn des Krieges.
Das ist ja gerade das Tragische, dass dieser Erfolg basiert auf einer unglaublichen Ausbeute von menschlichen Ressourcen, wirtschaftlichen Ressourcen, aber der Erfolg ist unbestreitbar, ja.
Wenn du diese ganzen Soldaten nimmst, die ihr interviewt hast, hat man da Mitleid mit den Soldaten, wenn man sie interviewt? Oder denkt man, ihr wart in der Ukraine, um Menschen zu töten, um Ukrainer zu töten und ihr habt ja Befehle befolgt?
Ich habe auf jeden Fall sehr viel Verständnis für einige von ihnen, auch Mitleid, weil sie in ein System reingeraten sind, wo sie gar keine Wahl hatten.
Aber man hat doch immer eine Wahl. Man könnte doch sagen, man will nicht Soldat sein. Man könnte sagen, man geht dort nicht hin. Man kann sich ins Gefängnis stecken lassen. Man kann sagen, man nimmt das Geld nicht an, das viele Geld, das einem gezahlt wird, um dahin zu gehen.
Aber wenn die Wahl ist, in einem Gefängnissystem zu landen, welches die Hölle auf Erden ist, wo es zu Vergewaltigungen kommt, sexualisierter Gewalt, wo man als gebrochener Mensch wieder rauskommt, dann hat man nicht mehr wirklich eine Wahl.
Haben die Soldaten euch erzählt, ob sie davon ausgehen, dass irgendwann ein Punkt erreicht sein könnte in Russland, wo es einen Aufstand dagegen gibt, dass weitere Menschen rekrutiert werden? Bislang ist es ja so, dass das fast komplett ausgeblieben ist. Wir erinnern uns an Bilder ganz am Anfang des Krieges in St. Petersburg, ein paar Tausend. Mittlerweile gibt es gar keine Proteste mehr. Es heißt auch immer, dass vor allem eben in Dörfern, in ländlichen Regionen rekrutiert wird und eben nicht rund um den Machtapparat in Moskau oder St. Petersburg. Aber wie viele russische Soldaten können sterben, ohne dass es darüber Aufregung, Debatten, Proteste in Russland gibt?
Ich fürchte sehr viele. Also sie haben den, ich habe aus all den Gesprächen nicht herausgehört, dass es jetzt hier, dass wir hier kurz vor einem Breaking Point wären, wo sich die russische Gesellschaft auflehnen würde.
Sprechen wir da von Hunderttausenden, von Millionen?
Gute Frage, ich weiß es nicht. Also ich bin selber oft in Russland gewesen und habe auch gemerkt, wie sich in den letzten Jahren dort eine Gesellschaft entwickelt hat, die bevorzugt wegzuschauen, um überhaupt in diesem Land leben zu können. Und ich glaube, seit der vollen Invasion hat sich das nochmal viel, viel, viel verschlimmert.
Also du hast keine Hoffnung, dass es innerhalb des Militärs irgendeine Art von Aufstand gibt dagegen, dass an der Front, wie jetzt in Avdiivka, Tausende, wahrscheinlich Zehntausende, einfach, man nennt das Fleischwolf, dort reingeworfen werden, wo die Offiziere, die Generäle ja wissen, dass sie alle sterben werden.
Ich glaube, es ist sogar der gegenteilige Fall, dass die russische Gesellschaft durch diesen Krieg die Propagandamaschine in Russland dermaßen zuspitzt, dass die russische Gesellschaft sich hier unweigerlich fast schon radikalisieren muss, um überhaupt als Gesellschaft weiter zu existieren. Und ich glaube, dass in diesem Zuge Putin die Leute dazu zwingt, diesen Krieg zu unterstützen. Sie haben fast keine andere Wahl. Wer sollte gegen das System dort aufstehen? Mit welchen Mitteln?
Ja, es braucht immer Mutige, denke ich, die beginnen, um eine Masse zu bewegen. Aber klar, hier aus Deutschland heraus sagt sich das so leicht. Herzlichen Dank, Johannes, dass du heute da warst. Putins Krieger, russische Überläufer packen aus. So heißt eure Dokumentation. Sag noch einmal, wo kann man sie wie schauen?
Vielen Dank für die Einladung, Paul. Unsere Serie über die russischen Überläufer kann man in der ZDF-Mediathek sehen.
Herzlichen Dank, kann ich nur empfehlen und alles Gute. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr so viele spannende Protagonisten getroffen habt. Ich kann mir vorstellen, wie viel Arbeit das war. Vielen Dank, Johannes.
Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion: Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt: Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion: Serdar Dennis.